Job oder Flop? Wie viel Traum steckt wirklich in deinem Beruf? Der Podcast über vermeintliche Traumjobs und Jobs, die besser sind als ihr Ruf. Von und mit Dominik Böcker.
Weil das ist auch so ein Punkt Selbstständigkeit. Also ich würde meinen, dass ich damals, obwohl ich auch eine Familie hatte, die, glaube ich, sehr, sehr viel für mich gemacht hat, auch abgenommen hat, trotzdem selbstständiger war als jetzt viele Kinder. Und das ist halt auch so ein Punkt. Das hat sich auch geändert, dass das ein großer Aspekt auch in dieser ersten Zeit ist, so Ordnung schaffen. Ein wirkliches System entwickeln, Struktur den Kindern mitzugeben, so Rituale und Regeln, damit sie einfach sozusagen gut strukturiert durch so einen Tag starten können und auch wissen, alles klar, auf dem Fahrplan steht jetzt, das ist die nächste Stunde. Mhm. Ich bereite mich vielleicht darauf vor.
Ich freue mich sehr, heute Stefanie Kahler bei Job oder Flop begrüßen zu dürfen. Steffi ist Lehrerin an einer Grundschule in Hamburg, Mama und liebt Zuckerwatte. Wie es ist, heute an einer Schule zu unterrichten und mit welchen Klischees sich Steffi oftmals konfrontiert sieht, wird sie uns heute hoffentlich verraten. Aber zunächst natürlich erstmal herzlich willkommen, liebe Steffi.
Moin, hallo.
Moin. Bevor wir gleich aber reingehen in die ganze Thematik, habe ich am Anfang immer so schnelle 6 Fragen. Bist du Frühaufsteherin oder Nachteule?
Durch meine Tochter Frühaufsteherin.
Sonst
Nachbarn.
Bist du introvertiert oder extrovertiert?
Extrovertiert.
Was ist dein wichtigstes Werkzeug im Job?
Mein iPad.
Hat sich auch geändert, glaube ich. Da müssen wir gleich mal reingehen.
Total geändert, auf jeden Fall.
Was ist denn ein absolutes No-Go in deinem Job?
Unpünktlichkeit.
Und einer meiner Lieblingsfragen, die verballere ich immer direkt am Anfang, aber ich finde die eigentlich ganz schön. Was schätzen Leute an dir, die dich nicht mögen?
Ich glaube, trotz dessen, auch wenn man mich da nicht mag, meine Offenheit.
Mhm. Und schon mal vorab, welcher Job würde ich denn noch reizen, außer deinem eigenen?
Journalismus, also der Journalist.
Da kommt die Deutsch-Affinität hinzu.
Genau, auf jeden Fall.
Steffi, jetzt sind wir sozusagen so ein bisschen reingeschlittert und ich habe ja schon gesagt, du bist Lehrerin. Kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, wie du zu deinem Traumjob gefunden hast?
Auf jeden Fall. Das war nicht so klassisch, wie, glaube ich, viele Lehrer das einfach so machen, dass sie sagen, oh, während der Schule vielleicht schon, das gefällt mir. Mhm. Ich möchte vielleicht genauso sein wie Lehrerin X oder Lehrer Y und dann das klassische Studium, los geht's. Ich habe nach dem Abitur erstmal eine Ausbildung begonnen. Zur Bankkauffrau und dachte mir, was Solides, das ist doch toll.
Ja,
das war, genau, das braucht man ja heutzutage. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass es nichts für mich ist und war dann so ein bisschen, ja, lost und habe erstmal so überlegt, was ich überhaupt möchte und war dann halt auch so Anfang 20 und dachte mir, okay, ich mag Kinder, finde das irgendwie alles spannend und ich war jetzt aber nie so der Schulfan hoch 10, dass ich so dachte, oh, da muss ich jetzt sofort wieder zurück nach dem Abitur, Mensch, da will ich hier rein.
Tür raus und Tür wieder rein.
Genau, aber mein baldiger Mann, also mein damaliger Freund, kommt aus einer Lehrerfamilie. Alle drumherum, okay. Also wirklich alle. Seine Mutter, Cousine, Cousin, seine Schwester, jetzt auch sein kleiner Bruder, alle. Und irgendwie habe ich mich da so ein bisschen einnullen lassen und fand das spannend. Ich fand das total toll, diese Geschichten zu hören. Ja, die ganzen kleinen Infos, die man so kriegt, irgendwie so Sidefacts. Und ich dachte, okay, irgendwie hört sich das spannend an. So witzige Anekdoten aus der Schule, wo ich so dachte, oh.
Die will ich später auch hören.
Genau, da dachte ich, oh, das könnte ich mir auch mal vorstellen. Und genau, auch der Spaß, mit dem das sozusagen mir gezeigt wurde, dass ich so dachte, okay, das hört sich nach einem Beruf an, da hat man Spaß, man kann trotzdem nebenbei sich selbst verwirklichen.
Okay.
Weil man dann doch, wenn man engagiert und, glaube ich, die Zeit effektiv nutzt, auch noch Zeit für sich hat, wo ich so dachte, okay, irgendwie spricht mich das an. Ich kann trotzdem irgendwie das machen, was ich gerne möchte. Und es scheint mir schon vom Hören irgendwie Spaß zu machen. Deswegen dachte ich, komm, auf geht's. Ich war am Anfang so ein bisschen schockiert von diesen ganzen, okay, wir müssen jetzt fristgerecht irgendwelche Sachen einreichen, damit ich auch das Studium beginnen kann. Und habe das auch wirklich auf den letzten Drücker gemacht. Ich glaube ich Ende August war da irgendwie die Einschreibeschluss. Und ich habe das, glaube ich, 2 Tage später erstmal nochmal geguckt, ob ich wirklich auch alles eingereicht habe.
Okay, super.
Genau, weil ich nochmal geguckt habe, okay, die Checkliste stand da, habe ich auch wirklich alles beglaubigt, was ich brauchte, bin ich auch wirklich richtig dabei. Und ja, hatte dann aber, was das Gute ist, 5 Tage später schon gleich die Zusage.
Ja, okay, super.
Genau, das war das Gute, weil wenn man das so kurz vor knapp angeht, dann kriegen die Letzten vielleicht auch relativ schnell die Zusage. Genau, und dann ging das ganz klassisch los mit dem Studium. Und während des Studiums habe ich schon immer so gedacht, okay, mir fehlt auf jeden Fall dieser praktische Teil. Es ist ja bei uns hier in Hamburg am Anfang sehr.
Ich weiß nicht wie, erklär gerne.
Genau, also es ist sehr, das hat sich jetzt auch geändert, habe ich gehört von vielen. Okay. Aber damals war das noch so, dass man erst irgendwie nach dem 3., 4. Semester des Bachelors die Möglichkeit bekommt, irgendwie sozusagen erste Schnupperstunden zu bekommen.
Ach so, gar nicht direkt am Anfang.
Nee, genau, so im Rahmen von
Reinzuschnuppern. Praktikas.
Mhm. Genau. Und das Gute war natürlich dann aber, dass ja mein Partner aus einer Lehrerfamilie kommt, dass ich dann früher schon mal sagen könnte, also irgendwie hatte ich mal Lust, mal so nebenbei zu schauen. Genau, und das war dann auch so der Fall. Ich hatte dann zwar damals auch schon meinen Nebenjob, aber es war irgendwie sozusagen vereinbar. Und ja, dann habe ich schon gleich gemerkt, okay, das macht mir Spaß. Ich finde Kinder irgendwie spannend, ich finde es irgendwie lustig, ich finde witzig, wie deren Sichtweise ist.
War dir direkt klar Grundschule? Oder?
Ja.
Okay.
Also von Anfang an, dass ich immer selbst dachte, oh Gott, mich möchte ich selbst nicht als Lehrer sitzen. Aber ich weiß schon, dass ich 10., 11., 12. Klasse, ich war schon auch anstrengend. Ich
voll
war schon
Pubertät.
Auch total. Also ich fand auch alles blöd, was die Lehrer gesagt haben, habe auch mit den Augen gerollt und 80 Mal Sachen hinterfragt, müssen wir das wirklich so machen?
Mhm.
Also super anstrengend.
Nerviges Kind.
Total nervig. Also so, auch so ein bisschen besserwisserisch, aber dann auch so ein bisschen neunmal klug und ach. Auch so ein bisschen natürlich rebellisch. Und die Vorstellung, dass solche Kinder vor mir sitzen, ich glaube, da würde mir
die Lust vergehen, sagen wir mal so.
So ein bisschen, genau. Und ich glaube, es würde mir noch mal so ein bisschen den Spiegel vors Gesicht stellen, dass ich dachte, oh
Und
Mensch.
Da ist Grundschule einfacher oder ist es anders, formbarer?
Anders.
Oder?
Ich glaube einfach, dass die Kinder mit anderen, mit einem anderen Handgepäck kommen. Die kommen gerade aus der Kita, sind noch in diesem kleinen in diesem behüteten Raum, kommen natürlich dann in die Schule und das sind andere Sachen. Wir müssen auf jeden Fall gerade dann von, bei uns ist ja von 8 bis 1 in Hamburg, dann haben wir Schule und das ist dann halt dann auch diese 6 Stunden, die man sich dann konzentrieren muss. Natürlich haben
sitzen.
So. Genau, es ist nicht, ich kann jetzt einfach mit meinem Freund in der Spielecke spielen. Ich kann jetzt nicht einfach, wenn ich möchte, mal kurz hier in diese Leseecke gehen oder ach Mensch, wir gehen raus, alles klar, ich bin dann auch mal weg. Und es ist natürlich ein sehr strukturierter Tag. Mhm. Wir haben einfach unsere Stunden. Es gibt Stundenwechsel. Und das ist so, dass das natürlich eine Umstellung für viele Kinder ist. Und da muss man auch so einen smoothen irgendwie Start finden, dass
spielerisch
sie Kinder,
da irgendwie reinkommen.
Genau, dass sie das auch irgendwie verinnerlichen können oder dass es halt auch so eine Step-by-Step Art und Weise ist, okay, wir machen jetzt mal wirklich 20 Minuten am Stück eine Arbeitsaufgabe und dann geht's los. Aber trotzdem sind die noch in so einem, das ist für sie alles neu, die haben noch irgendwie keine Hintergedanken, sie sind irgendwie noch nicht so gleich, oh, ich bin genervt von dem, ich habe eine klare Vorstellung davon. Die wertschätzen noch ihre Klassenlehrerin oder ihren Klassenlehrer sehr.
Okay.
Du bist die erste Bezugsperson nach der Kita sozusagen, nach der Kita-Vorschule, kommst auf einmal du und du bist der Mittelpunkt. Gerade wenn du viele Stunden in der Klasse hast, du bist die Person für diese Kinder,
alle gucken
die sich
an.
Alles erzählen. Ich weiß alles. Also es ist auch so witzig, was Eltern manchmal so glauben, dass ich es nicht weiß und dann sind die immer sehr verwundert, wenn ich weiß, ach ja, ich weiß, sie waren da im Urlaub, ach ich weiß, das ist gerade, wurde da gegessen, ach ja, sie haben am Wochenende das gemacht. Das ist halt
sehr
so,
mitteilungsbedürftig.
Sehr, vertrauen sich einfach mir gerne an oder auch einfach sozusagen dem Klassenlehrer, der Klassenlehrerin, das ist irgendwie schön.
Voll.
Das ist irgendwie so eine Vertrauensbasis, so eine Base, die ich nicht mehr missen möchte.
Also ist es ein bisschen mehr als normaler Job dann sozusagen, wenn du mit
Fall.
So kleinen Kindern arbeitest.
Ja, es ist
und du
halt
siehst ja auch die
viel.
Entwicklung von, ich sag mal, 4 Jahren. Ihr begleitet die ja dann, glaube ich, auch immer vom ersten bis zum 4. Schuljahr. Und da passiert ja trotzdem noch eine Menge, glaube ich, bei den
auf
Kleinen.
Auf jeden Fall. Nicht nur körperlich.
Nee.
Also das ist alleine schon ganz interessant, wenn man so einen kleinen Stöpsel irgendwie in der ersten Klasse hat, in der 4. Klasse, denkst du, okay, der ist jetzt schon gleich auf meiner Augenhöhe und ich bin ja nicht klein. Dass du denkst, oh.
Ja, oder auch generell so, dann zwischen 1. und 4. Schuljahr sind die Mädchen dann mal irgendwie einen Kopf größer, dann ist der Junge noch klein, dann wechselt das einfach
total.
Dann wieder. Das ist ja.
Und auch diese Gesichter, die einfach sich verändern. Ich finde auch immer diese Fotos, wie die wir irgendwie bei der Einschulung machen, mache ich so traditionell mit der Schultüte ein Foto. Und das kriegen sie dann in der 4. Klasse. Und dann denkt man sich manchmal, okay.
Anderes
diese
Kind.
Knautschigen Wangen, die irgendwie noch da waren, dieses ründliche Gesicht, dieses so ein bisschen noch sehr, sehr kindlich. Und auf einmal in der vierten Klasse denkt man sich so, okay.
Rasier dich mal.
Oh, oder ja, es ist so, jetzt kommt man schon so ein bisschen in diese Richtung, Pubertät ist nicht mehr weit weg. Das ist halt schon irgendwie irre.
Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wenn ich jetzt rekapituliere und überlege, wie mein erstes, zweites Schuljahr war, ich habe gar nicht mehr so viel Bilder im Kopf. So ein paar Sachen springen dann so rein. Aber ich meine, da warst du auch quasi Schülerin und jetzt bist du auf der anderen Seite des Tisches quasi als Lehrerin. Würdest du sagen, der Job hat sich schon krass verändert in den letzten 20, 25, 30 Jahren?
Auf jeden Fall. Also definitiv.
Also jetzt unabhängig von Technik, da ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, weil du sagst, dein iPad so, das war ja früher gar nicht dran zu denken, aber so grundsätzlich hat sich Schule verändert?
In vielen Aspekten. Ich glaube schon, dass diese grundsätzliche Verbindung und auch diese Arbeit mit dem Kind in diesem pädagogischen oder diesem pädagogischen Aspekt mit Erziehung und auch Hilfe, Fürsorge, dass das alles gleich geblieben ist. Natürlich sind die Bedürfnisse der Kinder anders, die haben sich verändert. Je nachdem, was natürlich auch das Elternhaus mitbringt. Du musst in manchen Punkten vielleicht intensivere Arbeit leisten. Vielleicht ist auch in manchen Punkten die Elternarbeit intensiver geworden.
Auch. Helikoptereltern.
Genau, das hat sich halt auch gewandt.
Und Curling-Eltern, glaube ich, auch. Da gibt es ja so unzählige.
Curling-Eltern, das habe ich noch nicht gehört.
Die alles so wie beim
Wegwischen,
damit die Kinder einfach ohne Probleme
durchschlittern können.
Genau, richtig.
Von der ersten bis zur 12. Klasse.
Ja, oder durchs ganze Leben. Also ich glaube, das hört ja dann irgendwie nicht auf.
Curling-Eltern.
Ich befürchte, ich werde auch in so eine Richtung gehen. Oh. Dann muss ich da zurücknehmen. Ja, man will doch so als Eltern irgendwie den Kindern es so einfach wie möglich machen. Was aber, glaube ich, nicht immer der beste Weg ist.
Gar nicht, weil das ist auch so ein Punkt Selbstständigkeit. Also ich würde meinen, dass ich damals, obwohl ich auch eine Familie hatte, die, glaube ich, sehr, sehr viel für mich gemacht hat, auch abgenommen hat, trotzdem selbstständiger war als jetzt viele Kinder. Und das ist halt auch so ein Punkt. Das hat sich auch geändert, dass das ein großer Aspekt auch in dieser ersten Zeit ist, so Ordnung schaffen, ein wirkliches System entwickeln, Struktur den Kindern mitzugeben, so Rituale und Regeln, damit sie einfach sozusagen gut strukturiert durch so einen Tag starten können und auch wissen, alles klar, auf dem Fahrplan steht jetzt, das ist die nächste Stunde. Ich bereite mich vielleicht darauf vor. Alles klar, wir haben für die Stunde einen Fahrplan. Ich weiß, wo meine Materialien sind. Das sind so Sachen, ich glaube, das ist früher so ein bisschen selbstverständlich gewesen und das hat man vielleicht nicht so detailliert gemacht. Also ich kann mich nicht so richtig daran erinnern, dass ich einen Fahrplan hatte und wusste, alles klar. Natürlich hatte ich einen Stundenplan und ich erste bis fünfte Stunde wusste ich, genau, aber es ist jetzt nicht so, dass ich im Unterricht wusste, okay, das ist jetzt irgendwie das Stundenziel, darauf arbeiten wir hin.
Gar nicht.
Null.
Gar nicht. Man wusste, glaube ich, gar nicht, was in der Stunde
gar
besprochen
nicht.
Wird.
Nee, so. Es war null transparent und wenn irgendwie vorher gesagt wurde, ja, heute mal
20er. Ja, Klassenarbeit.
Genau, gleich so, da war man auch überrascht.
Ja, richtig.
Genau, also das ist halt irgendwie so, dass man schon da den Kindern versucht, wirklich kleinschrittig da irgendwie so den Weg zu ebnen, um wirklich Selbstständigkeit zu fördern. Da wollen wir irgendwie hin.
Ja, wie gesagt, ich kann mich nicht mehr so dran an die ersten Jahre erinnern, aber nee, da hat man, ist man reingekommen, dann war dann diese Stunde, wurde dann gesagt, was die Lehrerin irgendwie, gemacht, was die Lehrerin irgendwie gesagt hat.
Ja.
Aber man wusste jetzt nicht, okay, wir besprechen jetzt mit dem Ziel der Stunde gar nicht. Die prägendsten Erinnerungen sind immer noch die braunen Schwämme, die man früher hatte, an dieser grünen, diese nassen, ekligen Schwämme.
Stinkenden Schwämme.
Das ist ja auch fast komplett verschwunden aus den Schulklassen, ne?
Auf jeden Fall.
Digital, also ich kenne auch den Overhead-Projektor und einen Fernseher, der reingeschoben wird.
Das war so mein Das Kindheit. War auch ein Highlight damals.
Das war ein Highlight, aber immer vor den Ferien. Die Woche vor den Ferien war immer nur Fernsehen und Filme gucken. Auch in der Grundschule, glaube ich schon.
Wow.
Wir waren da schon sehr weit.
Das
sehr
war bei mir nicht so.
Nee, aber ich glaube, da hat sich einfach auch von der Pädagogik wahrscheinlich schon einiges getan, kann ich mir vorstellen.
Natürlich, also die Bildungspläne, die ändern sich ja auch irgendwie gefühlt jährlich und werden angepasst. Weil du es auch vorhin schon angesprochen hast, Digitalisierung, natürlich, das ist auch ein Aspekt, der einfach sozusagen implementiert wird in den Unterricht. Nicht nur die Lehrer rüsten sich dementsprechend auf, sondern auch die ganze Schule muss sich aufrüsten. Ich kann es, glaube ich, an einer Hand abziehen, wie viele grüne Tafeln ich noch an unserer Schule sehen kann. Also das ist.
Ist es auch herausfordernder für Lehrer, glaubst du, als früher?
Auf jeden Fall. Weil es aber auch so ein bisschen Einstellungssache würde ich jetzt nicht sagen, weil ich hatte da mal eine lange Diskussion mit einer ehemaligen Kollegin, die ich sehr wertschätze, aber das ist so, dass natürlich viele Kollegen ihr altbewährtes gut finden, was natürlich auch, also
gibt Sicherheit.
Auf jeden Fall, natürlich. Und man hat bestimmt auch so bestimmte Stunden, die man immer wieder rauskramt. Das war so eine tolle Stunde, genauso mache ich das wieder, das habe ich auch, dass ich immer denke, oh Mensch,
das funktioniert,
hat mir richtig, genau, das hat mir richtig gut gefallen. Und wenn natürlich auf einmal links und rechts so Neuerungen kommen, die man versucht dann irgendwie damit zu vereinen, wo man so denkt, oh, irgendwie stört das gerade meinen Arbeitsablauf oder macht mir zusätzliche Arbeit, weil ich auf einmal jetzt in das System das eingeben soll, ich soll dieses benutzen, am besten noch mit irgendeiner App verbinden und dann habe ich das. Also es ist schon schöner, meinen Arbeitsplatz jetzt auszuteilen und los geht's, also habe ich das schon immer gemacht. Und viele müssen sich da so ein bisschen rantasten. Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, wie die Schule das oder wie die Schule irgendwie den Lehrerinnen helfen kann, das umzusetzen. Und dass man wirklich auch.
Das ist auch mal unterschiedlich von Schule zu Schule. Also.
Ja, es ist, ja. Also eigentlich ist, glaube ich, grundsätzlich ist gewollt, dass es einfach so Hand an Hand, genau, dass die Hand, dass man sozusagen Hand in Hand das gemeinsam macht, dass man entscheidet, okay, wir wollen das jetzt hier einführen bei uns, wie können wir das implementieren, wir wollen hier Fortbildung anbieten, wir haben Workshops, du kannst extern dich vielleicht noch weiterbilden, aber natürlich ist die Affinität der Kolleginnen unterschiedlich.
Ja,
das
klar.
ist nun einfach so.
Aber das ist ja in jedem Job so.
Genau, oder? Das ist einfach so. Einer fühlt sich damit hingezogen, vielleicht eher in Mathematik. Och, das finde ich irgendwie ganz toll. Der andere denkt sich künstlerisch, wie könnte ich mich da noch ausleben? Mhm. In Musik ist es halt auch nicht mehr klassisch, die Instrumente, sondern man kann auch mit KI theoretisch auch Sachen erstellen lassen.
Ist das ein Thema für euch, KI in der Schule, in der Grundschule?
Also ich würde, also von meiner Perspektive auch würde ich sagen, ja. Aber das ist nicht für alle der Fall. Mhm. Und es ist halt so, dass wir das versuchen auch, den Kollegen so beizubringen, was das für Vorteile für einen hat. Jetzt nicht nur irgendwie vielleicht bei der Unterstützung zur Unterrichtsvorbereitung, sondern auch bei Erstellung von Arbeitsblättern oder Überarbeitung oder zusätzlichen Arbeitsblättern als Differenzierungsmöglichkeiten, wo man sagen kann, Mensch, du kannst dir natürlich jetzt auch Materialien kaufen von Verlagen und irgendwie sagen, Mensch, ich habe das würde passen zu meinem Thema und dann gucken wir jetzt einfach mal. Aber die KI ist heutzutage schon so weit, natürlich immer mit so einem kleinen Zwinkern, du musst es überarbeiten, aber
ja, klar.
davon sind wir, glaube ich, also wer weiß, wann das soweit ist, aber braucht bestimmt auch nicht mehr lange, aber trotzdem, dass man einfach nochmal drüber guckt, aber man kann wirklich viele Sachen dadurch zusätzlich machen, die einem das Leben erleichtern.
Und auch so als Einsetzen in den Unterricht, also auch, dass dann die Kinder damit arbeiten oder ist das jetzt, weil es einfach so ein Early Stage gerade ist mit der ganzen Thematik, noch gar nicht bei euch irgendwie?
In manchen Klassen schon.
Okay.
Ich merke das einfach also in den größeren Klassen, so 3, 4. Ich habe das, es gab so eine, ja, wie kann man das nennen? Das war so eine kleine, so eine Beta-Phase.
Wir sind im Unternehmen, Schule.
Genau, wir haben so eine kleine Phase. Nee, es gab so einige Kollegen, die einfach mal schauen wollten, so ein bisschen so Schattenseiten auch von KI ein bisschen aufzeigen wollten. Weil natürlich die Kinder, 4. Klasse, große Geschwister, die sind echt weit. Die wissen, was ihre Geschwisterkinder damit irgendwie in der Schule schon machen können, erstellen damit irgendwelche Aufsätze, Referate und dann wollen sie auch irgendetwas machen. Mhm. Und wir haben das im Rahmen zum Beispiel von KI-Bildern gemacht, dass die Kinder sich Ideen überlegt haben, was für ein KI-Bild sie gerne erstellen wollen würden, haben das sozusagen aufgeschrieben, haben dann aufgeschrieben, Mensch, ich hätte gerne einen Dinosaurier mit einer Krawatte, der bei einer Farm steht und da soll überall Schafe sein und dann haben wir die KI das generieren lassen.
Krass, okay.
Und haben dann mal besprochen, wo ist denn gerade so ein Limit? Was ist denn die Grenze gerade hier? Ist das denn jetzt alles genau so, wie du es dir vorgestellt hast? Oder sieht das irgendwie anders aus? Und da waren wirklich interessant verformte Schafe, Hühner, der Dinosaurier in XXL mit einer Krawatte und aber auch das war einfach interessant. Ne? Und daraus
ein bisschen dann die Kinder auch zu schulen, wie präzise man sowas eingeben muss, also dass du deine Gedanken auch in Worte formen kannst und das dann weiterträgst. Das ist ja auch schon vielleicht ein Learning, was man
auf jeden Fall hat, ne? Und daraus dann vielleicht sozusagen zu nehmen, ach Mensch, jetzt haben wir das erstellt, das ist jetzt vielleicht ein guter Schreibanlass. Lass uns doch dazu irgendetwas schreiben, zu dem Bild, was du jetzt gerade aus deiner Idee, was die KI erstellt hat.
Ach, sehr cool.
Und das ist natürlich ein anderer Ansatz. Und man kann natürlich auch klassisch irgendwelche Bilder nehmen und sagen, das ist der Schreibanlass, also ganz normale Postkarten oder
meine Ferien, ne?
Genau, meine Sommerferien.
Meine Sommerferien an meine Tante Hildegard
oder sowas. So. Aber man kann natürlich auch solche KI-Bilder erstellen lassen. Einfach auf eine andere Art und Weise nochmal so ein bisschen.
Es wird wahrscheinlich die nächsten Jahre noch einiges kommen an Veränderungen, was euch dann so im täglichen Doing auch begleitet. Jetzt will ich gar nicht so weit nach vorne gucken, sondern ich will mal ganz an den Anfang gehen. Was wolltest du denn werden, als du so 4, 5, 7 Jahre alt warst?
Weil das Tierärztin, ich glaube, das ist was Klassisches. Ganz viele Mädchen wollen Tierärzte werden. Ich fand das total toll.
Ja?
Ja. Und jetzt ist eine gute Freundin von mir Tierärztin. Ich denke mir, wow, gut, dass ich das nicht geworden bin. Also die ist wirklich was die manchmal so erzählt. Also ich weiß noch, dass ich damals das ganz toll fand mit den Tieren. Damals hatte ich auch noch kein Haustier. Es war so ein kleiner Wunsch, dass ich so dachte, oh, ich mag Haustiere. Und irgendwie entwickelte sich daraus dann ein eigener Hase, aus dem eigenen Hasen dann ein eigener Hund. Ja.
Jetzt hast du uns so.
Nee, genau. Nee, aber dann endet es auch. Also, ja. Genau. Beide leider nicht mehr da, aber dann auch gemerkt, dass das mich schon erfüllt hat und ich, glaube ich, nicht noch weiter in die Materie eintauchen muss.
Im wahrsten Sinne des Wortes, also, bei Tierärzten, genau. Ne?
Das war einfach so, dass da war das Limit.
Okay, und du hast mir im Vorgespräch erzählt, du hast eine Bankkauffrau-Ausbildung angefangen.
Genau.
Was Klassisches, was Schönes.
Natürlich.
Aber das war dann auch relativ schnell.
Auf jeden Fall. Das einzig Gute, was daran war, dass ich meinen jetzigen Partner kennengelernt habe. Von daher auch eine Win-Situation.
So direkt auf Kontozugriff, genau. Da steht was drauf. Ah,
hi. Mensch, dich finde ich sympathisch. Nee, wir saßen nebeneinander. Ach, so, ja, bei dieser Vorstellungsrunde. Mhm. Von daher.
Win-win-win für alle Seiten.
Auf jeden,
ne?
Fall. Von daher, das ist gut gelaufen.
Jetzt haben wir so ein bisschen was zu deiner Geschichte schon mitbekommen, wie du jetzt da gelandet bist, in Anführungsstrichen, wo du heute bist. Was glaubst du denn, warum viele Menschen sagen, dass Lehrerin sein ein Traumjob sein kann?
Denk nochmal an die Sommerferien. Sechs Wochen.
Ja.
Und das sind ja nicht die einzigen Ferien. Mhm. Ich sehe noch eine Freundin mal zusammenrechnen. Wie viele Wochen im Jahr das denn doch sind für mich. Mhm. Und ob ich das überhaupt wertschätzen könnte.
Mhm. Kommen solche Diskussionen?
Ja, natürlich.
Und was entgegnest du denen dann?
Dass ich nochmal darauf hinweise, wie arbeitsintensiv auch die Zeit ist. Mhm. Dass natürlich das auch was mit Selbstdisziplin und Effizienz zu tun hat, wie man vielleicht sich selbst strukturiert und auch Sachen vorbereitet, dass man vielleicht dann auch 5-6 Wochen genießen kann.
Was davor aber heißt.
Was davor aber heißt, wie viel muss ich hasseln, damit es auch in der Zeit wirklich.
Weil sonst geht ja auch in die Ferien rein.
Natürlich. Das ist halt, da muss man für sich wirklich schauen, wie kannst du das umsetzen, damit du es auch schaffen kannst, das so zu genießen. Und ich bin jemand, der gerne 5 Wochen auch weg ist.
Okay.
Das ist wirklich so. Ich liebe diese Zeit. Ich liebe es zu wissen, ich habe einfach diese 5 Wochen
für dich,
für meine
Familie.
Kleine Familie. Mhm. Das ist so schön. Mhm. Auch natürlich immer mit diesem Blick, alles klar, gerade so in die Woche 4, dass ich wirklich nochmal schaue, habe ich alles eigentlich? Brauche noch irgendwas? Muss noch was gemacht werden?
Ist es denn anders? Weil wir haben ja gerade schon gesagt, du begleitest sie ja dann von den ersten bis zum vierten Schuljahr quasi durch. Ist es was anderes, wenn du nur eine erste Klasse bekommst oder dann die dritte dann weitermachst nach dem Sommerferien oder die vierte? Ist es eine andere?
Die Arbeitsintensität ist natürlich anders. Gerade in Jahrgang 3, 4 mit den Noten bei uns in Hamburg, die starten da erst. Und gerade im Hinblick auf Lernzielkontrollen, die einfach geschrieben werden. Mhm. Und natürlich hat man in seinem Jahrgangsteam ja viele Kollegen, die einen da irgendwie unterstützen. Und wir erstellen auch die gleichen Lernzielkontrollen, wissen auch die ganzen sozusagen Grundrahmenbedingungen, die wir dazu schaffen möchten, damit wir auch diese Lernzielkontrolle schreiben können. Und je nachdem, wie oft man diesen Jahrgang vielleicht schon gemacht hat, hat man natürlich auch ein Repertoire an Arbeitsmaterialien, auf die man zurückgreifen kann. Wenn das natürlich aber neu ist, dann muss man halt auch sehr viel darauf vorbereiten. Mhm. Und ich hatte das zum ersten Mal eine vierte Klasse hatte in Deutsch und dachte, boah, mal gucken. Und da war wirklich sehr, sehr viel Zeit, die da reinflossen.
Ja, man will es ja auch gut machen.
Natürlich. Dann, ne? Und man will auch schauen, was man da natürlich abseits von irgendwelchen Arbeitsheften schön gestalten kann und wie man natürlich da auch Interesse irgendwie schüren könnte. Ja, also ist es arbeitsintensiv. Gerade sozusagen fachlich, 3-4 würde ich sagen, und 1-2 ist es sehr, ja, eher so pädagogisch die Art und Weise, dass man es irgendwie so ein bisschen schön.
Also die Kinder abholt, dass sie auch Spaß haben an der Schule.
Genau, und dass einfach das Interesse nochmal wecken kann, auch so für so kleine, schöne Sachen.
Hat sich da was verändert bei den Kindern, dass das irgendwie die Wertschätzung für, ich meine, wir sind in der Grundschule, wir sind nicht in der Weiterführung, ist, glaube ich, auch nochmal eigentlich ein anderes Thema so als Lehrer und Lehrerin.
Auf jeden Fall.
Aber dass sich das so verändert hat in den letzten Jahren, dass die Kinder irgendwie schon weiter sind in der Entwicklung oder zurückhängen. Mhm. Ich meine, wir sind jetzt 25, 5 Jahre Corona, das heißt, die Kinder, die jetzt in der Schule sind, sind einfach mittendrin gewesen.
Total.
In der Entwicklung, merkst du das?
In einigen Punkten schon, dass sich etwas verändert hat. Dadurch, dass auch viel zu Hause so aufgefangen werden musste in dieser Corona-Zeit, dass gerade diese Kinder, die zu dem Anfang, ja, die sozusagen mitten da reingeschlittert sind, ich weiß noch, also das war meine damalige Klasse, wurde eingeschult mit Maske.
Ja, krass. Und da fehlt ja die Mimik.
Es fehlt alles, es fehlte alles, genau. Ich habe jetzt mit einigen noch Kontakt und merke, dass sie sich gut machen. Trotzdem, dass sie das total geprägt hat, dass sie in manchen Punkten wirklich noch überlegen, oh, damals war das wirklich so, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, wie selbstverständlich jetzt einige Sachen sind, die damals wirklich mit diesen Testungen, Maske, Ist schon so weit weg, ne? Ja, wir hatten so einen Wechselunterricht.
Ja.
Also es war wirklich, dann waren kurz die halbe Klasse nur da. Ja, mit den anderen habe ich dann virtuell Fasching gefeiert. Auch ja, so Sachen.
Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, ne?
Genau, aber man merkt bei den Eltern, dass sie in vielen Punkten etwas verhaltener sind, weil sie halt, glaube ich, auch wissen, wie viel sie auch zu Hause zusätzlich leisten mussten, wie viel wir geleistet haben als Lehrperson.
Ah, okay.
Das aber auch wertschätzen.
Mehr wahrscheinlich als vorher, ne?
Genau, mehr als vorher, weil sie einfach vielleicht gesehen haben, was da wirklich hintersteckt.
Ja, und ich habe nur ein Kind hier, was lernen muss, und du hast dann auf einmal 20 vor dir sitzen, genau, die das auch gleichzeitig machen müssen. Ich glaube, da ist vielleicht das Verständnis für euch LehrerInnen
gewachsen. Auf jeden
gewachsen.
Fall. Also wir haben auf jeden Fall auch sehr viel Feedback diesbezüglich bekommen. Auch so wertschätzende Worte, wo man so dachte, okay, ihr habt das jetzt ihr habt das jetzt einfach mal gesehen, wie sich das so anfühlen kann. Und gerade mit Geschwistern hattet ihr vielleicht zwei zu Hause sitzen.
Ja, eben.
Ja, und das ist so ein bisschen, genau, das hat sich auf jeden Fall geändert. Aber ich merke jetzt zum Beispiel auch bei den kleineren Kindern, dass die viele haben einfach schon auch so eine Erwartungshaltung von zu Hause. Oh, wir machen jetzt irgendwas Tolles in der Schule oder passiert jetzt irgendwas. Vielleicht, weil das dann auch in diesem Maß vielleicht nicht zu Hause umgesetzt werden kann. Ist natürlich auch wieder stadtteilabhängig.
Ja, klar.
Denn da haben wir auch von bis. Aber dass es schon unterschiedlich ist als vor 5 Jahren.
Ja, vermute ich wahrscheinlich noch mehr als vor 15, 20 Jahren.
Auf jeden Fall,
ne?
Ja.
Haben wir auch gerade schon kurz
ja
beleuchtet. Du redest gerade mit, also sieht keiner unserer ZuhörerInnen, aber mit strahlenden Augen von deinem Job. Aber was ist denn das genau, was du an deinem Job so liebst?
Kurz und knapp wirklich die Kinder. Und dass ich selbstbestimmt bin. Trotz dessen, trotz der
Schulbehörde und
genau, trotz Bildungspläne, trotz Curriculum, die da irgendwie sozusagen dazugehören.
Das heißt, das ist der Rahmen, der sagt, was du lehren sollst.
Genau,
aber sozusagen, wie du es machst, das
genau, das kannst du dir überlegen.
Mhm.
Natürlich gibt es
in Absprache dann mit der Schulleitung so oder?
Ja, natürlich. Also wir haben natürlich auch unseren Lernplan. Wir gucken wir gucken in der Schule auch zu Hause.
Ist ja wieder
sowohl
zu Hause
als auch, genau.
Du kommst gerade von einem Übernachtungs.
Ich komm, ist mein Zuhause. Ich schlafe auch in der Schule, von da es ist mein
Für
Zuhause.
Für unsere ZuhörerInnen, Steffi kommt gerade von einem Übernachtungsdate, kann man, wie heißt
das? Pyjama-Party.
Pyjama-Party aus der Schule und hat mit ihren Erstklässlern letzte Nacht im Klassenraum geschlafen.
Genau. Deswegen ist es wie mein Zuhause. Ich schlafe da, ich frühstücke da. Es ist mein Zuhause. Genau, aber wir kriegen die grundlegenden Rahmenbedingungen sozusagen vorgesetzt. Mhm. Welche Themen müssen vielleicht in Jahrgang 1 behandelt werden im Fach Deutsch? Und die Art und Weise, wie man das aber selbst umsetzt, das obliegt einem selbst. Und das ist das Schöne, dass man sich natürlich auch austoben kann von Experimenten zu irgendwelchen Sachzeichnungen. So, wir gehen einfach mal raus und machen Erkundungstouren. Manchmal ist so ein bisschen die Zeit der Gegner, dass du halt weißt, gerade erste Klasse, Buchstabeneinführung, puh, da bleibt gerade nicht so viel Zeit links und rechts für schöne Sachen. Aber wenn man irgendwann an diesem Punkt angekommen ist und sagt, okay, ich nehme diesen Druck, weil ich weiß, wir schaffen das, auch wenn ich vielleicht einige Sachen ein bisschen reduziere.
Die Erfahrung, die du dann sozusagen als Lehrerin hast. Ne?
Aber ich habe dann trotzdem die Möglichkeit, ansprechende Sachen zu machen, die Kreativität zu fördern, vielleicht auch die ersten Schreibanlässe zu geben. Einfach zu gucken, dass die Kinder Spaß daran haben, sich mit den Buchstaben auseinanderzusetzen. Wir feiern bald ein Buchstabenfest, weil wir alle Buchstaben durch haben.
Krass. Ja, sowas, guck mal, sowas gab es früher gar nicht.
Genau, man zelebriert so ein bisschen ein paar Sachen einfach mehr oder wertschätzt die auch den Kindern gegenüber, weil das ist wirklich toll zu sehen, was die einfach können. Es kommen natürlich Kinder mit verschiedenen Voraussetzungen in die Schule. Ich habe Kinder, die einfach einwandfrei lesen. Die lesen als Nachtlektüre Harry Potter in der ersten Klasse mit 7. Und dann habe ich Kinder, die bei den Silben einfach noch sind. Und diese Spanne irgendwie sozusagen zu vereinen und dann irgendwie
auch zusammenbekommen, ne?
Und auch abzuholen, zu sagen, okay, wie kann ich jetzt die Kinder, die einfach schon so weit sind, fördern? Trotz dessen müssen wir die Buchstaben einführen. Die kennen sie schon.
Ja, klar.
Genau, vielleicht ist da dann einfach so ein bisschen der Aspekt, wir gehen auf das Schreiben, wirklich die Schreibweise zu schauen, dass da auch wirklich eine tolle Handschrift irgendwann sich daraus entwickelt. Wer weiß, wie lange wir das noch brauchen, aber trotzdem so eine Handschrift zu entwickeln, ist einfach wichtig.
Das ist, glaube ich, nicht so leicht, wie du schon sagst. Die Voraussetzungen sind unterschiedlich. Und dann alle unter einen Hut zu bekommen, dass die einen nicht überfordert sind und die anderen nicht gelangweilt sind, ist, glaube ich, egal in welchem Schuljahr das dann ist, gerade am Anfang natürlich.
Auf jeden Fall.
Super schwierig.
Genau, und deswegen ist es halt auch so wichtig, irgendwie sich sozusagen aufzustellen, für sich selbst zu schauen, okay, wie kann ich den Klassenraum gestalten? Auch das ist ein Aspekt, den ich zum Beispiel mag. Ich mag, dass es mein zweites Wohnzimmer ist. Deswegen ist zu Hause eigentlich richtig, was ich vorhin gesagt habe.
Wir lassen das so stehen.
Eben, total. Also ich gestalte das. Ich überlege mir, wie gestalte ich den? Wie sieht meine Leseecke aus? Welche Bücher packe ich dahin? Was für Freiarbeitsmaterial irgendwie lege ich in diese Orte, die für Kinder einen Mehrwert haben? Und da zählt zum Beispiel auch Double. Double hat das Spiel.
Ach so, ja klar, ja, natürlich.
Dass es da liegt, habe ich in zweifacher Ausführung liegen, weil das einfach eine Sache ist. Das fördert die Kinder, die haben Spaß. Ich mache mit denen regelmäßig Double-Spiele.
Wir kriegen keine Werbung dafür. Nee.
Ja, aber das ist halt wirklich so. Das sind so kleine Sachen. Man kann sich selbst überlegen, woran hätte man vielleicht selbst Spaß? Was würde einen fördern in vielen Situationen? Mhm. Dass einfach auch diese überforderten Kinder oder auch die unterforderten Kinder einfach
zusammen
Möglichkeiten haben, auch zusammen zu spielen, mhm, und auch sich zu entwickeln, so wie sie es benötigen.
Ja, der Ansatz ist ja dementsprechend schon schön und anders, dass du das Kind in den Mittelpunkt stellst, wie du es halt gerade sagst, und alles drumherum halt baust. Ich glaube, früher, ich rede von früher, weil ich ein alter Mann bin, ich glaube, früher war es so, der Lehrer hat sein oder die Lehrerin hat ihren Stoff, ihren Plan, das wird durchgezogen, und wenn rechts und links jemand runterfällt, dann ist es halt so. Ich glaube, da war so die Uniformigkeit war noch ein bisschen mehr als heute vielleicht. Was würdest du denn grundsätzlich sagen, macht für dich einen Traumjob aus? Weil nicht jeder Job arbeitet ja mit Kindern so intensiv, aber was ist denn grundsätzlich in deinem Gefühl so der Aspekt für einen Traumjob?
Ich merke, was für mich wichtig ist, dass ich mit Spaß hingehe. Mhm. Und dass ich wirklich freudig und glücklich meinen Job durchführe. Und natürlich gibt es Tage, das kennt man.
Natürlich.
Man hat schlechte Tage. Mhm. Man hat aber auch sehr gute Tage. Mhm. Aber wenn sozusagen die Grundvoraussetzung, genau, diese Grundstimmung, einfach dieser Mut gut ist und dass ich mich freue, hinzugehen. Das liegt nicht nur an den Kindern, sondern auch an meinen Kollegen.
Ja, klar.
Sondern das ist einfach auch diese ganzen also diese ganzen Rahmen, die da sind. Mhm. Und wenn das einem irgendwie so ein gutes Gefühl macht und wenn ich anderen Leuten davon erzähle und sie merken, okay, du hast anscheinend Spaß.
Wie ich das gerade sehe, ja.
Genau, und dass einige sagen, oh Mensch, dich hätte ich auch gern früher als Lehrerin gehabt. Und das sind so Sachen, wo ich so denke, ja, weil ich hier das aber auch so fühle. Mhm. Und auch ich möchte, dass mein Kind später eine Lehrerin hat, die das mit Passion macht und mit Glück in den Augen. Und
oh, das stelle ich mir auch schwierig vor, wenn dann die Kleine in die Schule kommt. Ich meine, Kita wahrscheinlich auch schon. und dann in die Schule kommt und dann siehst du da so unmotivierte Lehrerinnen vor dir sitzen. Ich glaube, da juckt es doch in den Fingern, oder?
Ich glaube schon. Ich glaube, da muss dann mein Partner ran.
Vermutlich, ne?
Das ist so eine Sache. Ich glaube, das machen ja nicht die Lehrerinnen selbst. Das muss dann der Partner machen und da sind dann mal.
Aber er ist ja auch Lehrer.
Er ja nicht.
Ach so, aber der Rest der Familie.
Ja, nicht, der Rest.
Okay.
Er nicht.
Also Oma, Opa dürfen dann auch nicht dahin gehen. Nee.
Ich glaube, die haben auch nochmal einen anderen Blick drauf. Da hast du ja, aber das ist einfach so. Ich glaube, der Traumberuf ist wirklich, wenn man sich so wohl fühlt, dass man auch außerhalb seiner Arbeitszeit davon
gerne
sprechen
berichtet.
Mag. Ja. So wie jetzt. Ja,
stimmt. Du hast es gerade auch schon kurz angeklungen, aber was gehört auch zum Job, was niemand sieht?
Die Arbeitszeit. Genau, und auch dieser Aufwand. Und auch die Flexibilität bei einem zu sagen, okay, ich habe jetzt um einen Schluss. Und gerade als junge Mama zu sagen, okay, ich nutze das jetzt, hab frei, hol meine Tochter von der Kita ab, nutze diese Zeit, setz mich dann aber nach der Schlafenszeit abends hin und bereite noch Sachen vor. Mhm. Kontrolliere vielleicht die 20. Fabel an dem Tag. Erstelle das 12. Arbeitsblatt, guck nochmal, was wir irgendwie da Schönes machen können. Und hoffe einfach, dass mein Partner das so akzeptiert und sagt, für mich ist es in Ordnung, ich merke, das ist deine Passion, dir geht's gut, du hast jetzt gerade eine arbeitsintensive Zeit, wir können das nicht auf dem Sofa. Netflix gibt's jetzt gerade nicht. Oder der Abenddrink auf der Terrasse ist gerade auch noch nicht zusammen, es ist okay. Und dass man das aber auch für sich sozusagen umsetzt, ohne irgendwie lethargisch zu werden, zu sagen, oh, gar keine Lust,
ja, das jetzt zu machen. Ja, Bock drauf.
Ja,
und es hat gibt man auch so mal,
na klar. Ja, aber Zeugnisphase ist jetzt gerade.
Stimmt.
Auch keine Lust, mich abends hinzusetzen, nochmal das 20. Kreuz zu gucken, ob ich das wirklich da hinsetzen möchte. Trotzdem gehört das mit dazu. Und
ja,
zeitlich flexibel zu sein, das denn dann zu machen und nicht gleich um eins, ist aber auch schön.
Ja gut, das macht der eine wahrscheinlich so, der andere so, ne? Aber wenn du dich um eins hinsetzen würdest, würdest du auch bis 16, 17 Uhr arbeiten. Das ist auch einen ganz normalen, in Anführungsstrichen, Arbeitstag wie andere auch. Mhm. Ich frage für einen Freund, weil mich das wirklich interessiert, weil ich es nie weiß. Und auch mal in meiner eigenen Vergangenheit, als ich noch zur Schule gegangen bin, mich manchmal so gefragt habe, wie so Noten entstehen, ne?
Wir würfeln. Ja.
Ich hoffe nicht, vielleicht ja doch, ich weiß es nicht. Aber ist es so, dass man hat wahrscheinlich so eine Schablone, wo man sagt, das muss drin sein, um bestanden zu haben, eine gute Note, wie auch immer. Mhm. Oder kann man so individuell auf die einzelnen SchülerInnen gucken und sagen, okay, der ist jetzt schlechter als sie beispielsweise, aber die Entwicklung ist einfach, ich sehe es super positiv, deswegen kriegt er jetzt mal ein kleines Plus dazu oder wie funktioniert sowas?
Genau, das ist, hat sich auch angepasst über die Jahre. Okay. Wir haben so klassische Kompetenzraster, die einfach in den speziellen Fächern uns sagen, was das Kind Ende 1 zum Beispiel erreicht haben muss.
Okay.
Sowohl in der Selbstkompetenz als auch in der fachlichen Kompetenz. Das heißt, die einzelnen Fächer, da muss man zum Beispiel in Klasse 1, du schreibst.
Also so weiche und Texte, harte Faktoren. So.
Genau. Ja, genau. Aber dann gibt es sozusagen auch das Raster von kaum erreicht zu vollständig erreicht. Mhm. Und dass man dann wirklich hat, du schreibst kleine Texte fehlerfrei. Und dann guckst du einfach, okay, du hast ja mit den Kindern viele Texte geschrieben. Du kannst die Arbeitshefte, mit denen du arbeiten kannst. Du hast vielleicht kreatives Schreiben irgendwie gemacht und kannst schauen, okay, wie ist denn da jetzt eigentlich das? Und hast vielleicht nochmal so kleine Intuitionen, du sagst, oh, da eher so die Nuance nach oben, da eher nach unten. Mhm. Und dann mache ich das persönlich so, dass ich erstmal so ein allgemeines Kreuz für mich mache. So mein Bauchgefühl, ich habe diese ganzen Sachen mir angeschaut und entscheide jetzt für Kind X, da würde ich das hinmachen. Mhm. Ganz zum Schluss, wenn ich mit allen Kindern sozusagen einmal durch bin, versuche ich sie wirklich nochmal in Relation zu sehen. Yeah, genau. Ich gucke dann nochmal, okay, da, aber da, es wird schon mehr geschrieben. Gerade am Anfang irgendwie erste kleine Worte oder nur die Buchstaben. Jetzt traut man sich schon an ganze Sätze ran. Achtet vielleicht auch auf die Funktion. Mhm. Vielleicht ist da wirklich eine Großschreibung am Anfang mit dabei, wo du sagst, okay, im Großen und Ganzen wäre es vielleicht immer noch an diesem Punkt, aber durch diese Weiterentwicklung ist es schon eher das kleine Kreuzchen weiter nach rechts. Mhm. Und das sind so Sachen, ich glaube, da muss jeder irgendwie seinen Weg finden und zu schauen, wie intensiv man sich auch damit auseinandersetzt. Mhm. Aber die Zeit irgendwie zu nehmen und zu gucken, das Kind hatte das ganze Jahr. Du hast ein ganzes Jahr eine Entwicklung gesehen.
Genau, das meinte ich.
Und da dann irgendwie zu gucken, okay, am Anfang ist das so, das hat sich jetzt gewandelt und vielleicht würdest du, wenn du so rückblickend machst, okay, die ersten 4, 5 Monate für das Kreuzchen eher da, aber jetzt sieht man auf jeden Fall diese Entwicklung.
Und dann so als Motivationshilfe vielleicht dann schon mal mitzugeben.
Genau.
Und dann ist es so, dass du dann in diesem, mit dem Gespräch mit den Eltern genau das halt nochmal sagst, weil ich glaube, das ist ja alles dann erstmal auf einer gewissen Art natürlich faktisch belegbar, aber der Rest ist ja auch dann Spielraum, wie du sagst.
Auf jeden
Fall. Dann ist wahrscheinlich auch großer Diskussionsraum oftmals da mit bestimmten Eltern, dass du da quasi auch eine Argumentation hast mit den Eltern.
Genau, das Gute ist, dass wir im Halbjahr solche Lernentwicklungsgespräche haben. Mhm. Die sind dafür da, einmal mit den Eltern zu sprechen, aber auch mit dem Kind direkt und dem Kind zum Beispiel aufzuzeigen, was einem vielleicht auffällt, wo sind vielleicht Möglichkeiten noch sich zu entwickeln. Mhm. Wir haben das immer so schön mit so einer Pflanze, wo muss man vielleicht noch ein bisschen wachsen oder wo ist die Pflanze schon in voller Blüte und das ist super so, wie es ist. Und das irgendwie zu begründen und dem Kind auch zu zeigen und auch, dass das Kind sich zum Beispiel, also dass das Kind das selbst herausfindet. Mhm. Mit so, wir reflektieren auch mal, das erste Mal so wirklich seine eigene Arbeit zu reflektieren und auch ehrlich zu sein, dem Kind das irgendwie zu zeigen, dass das auch wichtig ist, sich selbst einzuschätzen zu können und auch zu wissen, dass das eine Möglichkeit ist, zu wachsen.
Und nicht nur der Erwachsene sagt das jetzt so, sondern selbst.
Genau, es ist keine Baustelle, sondern momentan befinde ich mich vielleicht eher noch beim Stängel und ich muss auch ein bisschen wachsen und das ist aber auch in Ordnung so. Mhm. Weil nicht jede Blume startet mit der schönsten Blüte.
Oh mein Gott, das muss ich mir aufschreiben, das ist hier ein Zitat.
Sondern dass man einfach sagt, okay, wir müssen da noch wachsen und müssen da peu à peu noch ein bisschen dran arbeiten.
Ja.
Deswegen schaut man da einfach und das ist halt das Gute, dass viele Kinder dann wirklich in dieser 1-zu-1-Situation so ein Vertrauen in die Lehrperson gefasst hat, dass man da wirklich ehrlich ist. Ich glaube, ich hatte das, wenn ich jetzt zurückdenke, vielleicht 1, 2 Mal, wo ich noch mal ganz kurz geguckt habe, noch mal einmal mit dem Auge so gezuckt habe und dann aber die Erkenntnis kam, ach nee, du hast recht. Es ist eher da, ich würde mich eher da sehen. Mhm. So. Viele Kinder, die sich auch ein bisschen schlechter einschätzen, was immer ganz schön ist, weil man daran auch mal sagen kann, ach, ich sehe dich aber schon da so, du bist schon toll gewachsen.
Ja, super.
Ja, aber dass das sozusagen diese Grundlage ist, dafür am Ende eines Jahres zu sagen, okay, da zu dem Stand haben wir schon gesehen, du warst irgendwie da sprachlich auf dem Punkt oder im Lesen in dem Bereich. Und jetzt am Ende des Schuljahres sieht man einfach, was für einen Sprung gemacht hast. Deswegen kreuze ich dich dort. Und das ist halt auch im Gespräch mit den Eltern. Die kriegen sozusagen genau das gleiche Gespräch mit. Die sitzen meist wie so stumme Personen im Hintergrund und hören ein bisschen zu, haben zwar am Ende die Möglichkeit, noch in diesen Austausch zu gehen, aber eigentlich geht es richtig ums Kind, damit das Kind das versteht, damit das Kind weiß, wo kann ich wachsen.
Eigentlich hast du dann 2 Jobs, einmal Elternarbeit und einmal Arbeit am Kind, oder?
Auf jeden Fall,
ich glaube, das ist auch mehr gewachsen die letzten Jahre vermutlich.
Auf jeden Fall. Ne? Wie du vorhin schon meintest, die Curling-Eltern.
Ja, 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 genau.
Genau. Auch, wie gesagt, stadtteilabhängig. Mhm. Ich habe auch, meine besten Freundinnen sind alles Lehrer. Lehrerinnen, die in verschiedenen Stadtteilen arbeiten. Mhm. Und da ist die Elternarbeit auch sehr, sehr unterschiedlich. Mhm.
Entweder zu motivieren, überhaupt irgendwie sich ums Kind zu kümmern, denke ich mal. Oder halt auch
gar
mal,
nicht erst aufzutauchen.
Genau, deswegen, das meine ich. Oder, oder mal auch gerne zu sagen, bleib mal 3 Schritte zurück, dein Kind macht das schon.
Genau.
Glaube ich, super. Also individuell in jedem Fall.
Ja.
Ja, und gar nicht so pauschal irgendwie sagbar, ne?
Nee, gar nicht. Man kann es gar nicht kategorisieren. Das ist halt einfach so, dass man wirklich schauen muss, mit was für einem Gegenüber man arbeitet. Mhm. Nicht nur bei dem Kind. Weil manchmal ist man auch, also oft sind ja so die Kinder irgendwie diese Bildnisse der alten Eltern.
Ja, Spiegelbilder.
Man sieht, also sieht das ja. Mhm. Und nicht nur optisch, sondern auch irgendwie.
Verhalten, ne?
Also wirklich, das ist ganz witzig und ganz interessant. Und wenn auf einmal so ganz verschiedene Charaktere so aufeinander kommen, wo man so denkt, okay, so hätte ich dich gar nicht eingeschätzt als Elternteil, dass man selbst erstmal gucken muss, okay, wie vibe ich jetzt mit diesem Menschen und versuche, dass der auch versteht, was ich gerade mit seinem Kind oder mit ihrem Kind sozusagen da gerade mache. Was wollen wir hier eigentlich sozusagen? Ja, genau. Wir arbeiten zusammen. Und ich glaube, es ist halt einfach wichtig, dass man selbst als Lehrperson so ein Standing hat, auch selbstbewusst auftritt. Deswegen war die Frage ganz am Anfang, introvertiert oder extrovertiert, eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich glaube, du musst hast du gut gemacht. Ich glaube halt wirklich, dass so einige Lehrer, also ein Punkt, also eine Stärke von Lehrerinnen ist es auch, wenn sie vielleicht extrovertiert dann auch auftreten und auch ihre Haltung selbstbewusst auch sozusagen vertreten, dass sie auch zu dem stehen, was sie machen. Und natürlich kann man Fehler machen, macht man auch. Auch ich mache Fehler und denke mir so, oh, die Unterrichtsstunde hätte ich jetzt mal gerne anders geplant. Das habe ich mir so schön ausgedacht, aber irgendwie ist es gar nicht so rübergekommen, wie ich wollte. Und das ist natürlich auch bei Elterngesprächen. Aber wenn man einfach das vertritt oder dann auch eingesteht, wenn vielleicht etwas nicht so gelaufen ist, wie man es sich das vorgestellt hat oder wie man sich das gewünscht hätte, dass man da einfach, wenn man einen empathischen Gegenüber hat, dass es einfach akzeptiert wird oder auch gewertschätzt wird, dass man so arbeitet.
Wenn Verständnis dafür herrscht, dass am Ende des Tages es um das Kind geht und nicht irgendwie um irgendwelche Kriegsschauplätze, die man da irgendwie persönlich hat, ne?
Auf jeden Fall, es ist halt ein Miteinander. Es ist halt auch wirklich so, gerade diese Erziehungsarbeit in den ersten Jahren ist so viel, was halt wirklich beidseitig geleistet wird.
Ja, das darf ja nicht aufhören um 12 Uhr dann, wenn die Kinder aus der Schule kommen, ne?
Nein, und wenn wir in der Schule den Aspekt haben, irgendwie die Ordnung ein bisschen voranzutreiben, weil auch das ist für die Selbstständigkeit wichtig, dass man weiß, wo sein Stift ist oder wo ist nochmal meine Hefte oder habe ich das auch abgeheftet, dass auch gerne zu Hause nochmal den Schulranzen abends gepackt werden kann. Dass man das jeden Abend nicht machen muss, ist mir auch klar, aber dass man vielleicht einmal zusammen nochmal sagt, du.
Guck mal rein, ob alles da ist. Klingt für mich auf jeden Fall viel mehr als reine Wissensvermittlung, die du als Lehrerin da hast. Sondern eigentlich auch eine Persönlichkeitsentwicklung bei den Kindern, zumindest mitträgst und mit weitergibst, ne?
Ja.
Du weißt ja, ich bin Fan von Anekdoten und Geschichten.
Okay.
Gibt es etwas, ohne jetzt Namen zu nennen, so was Witziges, was Skurriles, wo du sagst, das ist mir in meiner Laufbahn einmal, zweimal passiert, das ist einfach so hängen geblieben, das ist einfach teilenswert?
Du musst ja mal kurz überlegen.
Oder teilbar, was man überhaupt
teilbar
machen darf?
Teilbar. Da gibt es natürlich verschiedene Richtungen, sowohl sozusagen, was bei den Kindern so als Endprodukt manchmal so rauskommt.
Du, ich bin offen für alles, aber irgendwie so.
Von bis, also ja. Ich finde es interessant, das kann ich zum Beispiel, das ist auch sehr allgemein. Das muss ich jetzt nicht gerade auf ein Kind.
Nee, genau,
aber
generell. Habe ich gehört.
Ich habe zum Beispiel sehr, sehr viele intime Details von Eltern gehört, die den Eltern unangenehm waren, weil sie wissen, wie offen ihre eigenen Kinder sind.
Heißt doch, die Kinder kriegen es ja dann mit.
Natürlich, genau. Und da wirklich von bis.
Okay, so nach dem Motto, keine Ahnung, Lars, bitte red jetzt nicht weiter.
Ja, und auch so, ach, Frau Kalle, Mama, ja. Okay. Oder was es für Lieblingsgetränke gibt, was dann am Wochenende so passiert, was dann auch manchmal so ist.
Also die Einblicke in die Familien.
Sehr viel, genau. Auch so, das ist halt, deswegen kann ich das gar nicht auf diese eine Anekdote runter. Nee. Aber es ist wirklich, dass ich manchmal so abends im Bett liege und das dann auch mal so Revue passieren lasse. Denke so, was ich eigentlich so weiß, ist so ein bisschen, als würde ich so eine kleine Therapiesitzung machen.
Oder ich schreibe mal ein Buch, wenn ich nicht mal Lehrerin bin.
Genau, meine Schweigepflege. Ja. Das ist irgendwie sehr interessant, was da wirklich so an einen herangetragen wird. Aber auch so ohne
Filter.
Ja. direkt raus, auch ohne Wertung.
Ja, ja, klar.
Und dann, also dass ja dann aber auch gewünscht wird, dass man so ein neutrales Gesicht dazu hat, das ist halt wirklich manchmal sehr schwierig.
Das kann ich mir vorstellen.
Dieses Lachen zu unterdrücken und zu sagen, okay. Und dann die Eltern beim Abholen zu sehen und zu sagen, okay.
Nee, da gehen wir jetzt noch nicht tiefer drauf ein. Was würdest du denn deinem jüngeren Ich raten, bevor es in diesen Beruf geht?
Das ist eine gute Frage.
Wieder mal, danke.
Ja, die Offenheit für Neues beizubehalten, dass es einfach wichtig ist. Dass ich damals schon immer offen war für so neue Sachen und immer alles ausprobiert habe. Das war auch schon in meinem jüngeren Leben so. Dass es aber wichtig ist, dass da immer am Ball zu bleiben. Weil die Welt verändert sich einfach zu schnell. Und wenn man, glaube ich, einmal nicht richtig mit auf der richtigen Bahn schwimmt, dann können relativ schnell Sachen irgendwie hinüberfallen, die vielleicht für einen selbst und auch entwicklungstechnisch wichtig sind. Und das ist jetzt gar nicht nur in der Professur eines Menschen, sondern einfach so in so generellen Lebenslagen, dass man einfach, glaube ich, am Ball sein muss für sich selbst und dass man immer dieses Glück dabei behalten sollte. Ja.
Gibt es sowas wie einen Fehler, der dir am meisten geholfen hat oder der dich weitergebracht hat, der so, wo du sagst, das war so eine Weichenstellung irgendwie in meinem Leben?
Ja, dass ich früher nicht so reflektiert war und öfters mal meine Meinung direkt gesagt habe, ohne mir darüber Gedanken zu machen, was das für Auswirkungen für den Gegenüber haben kann. Und manchmal auch etwas taktlos damit war, obwohl ich das gar nicht wollte. Das war einfach sozusagen, meine Zunge ist schneller als mein Kopf. Das ist, ne? Kennt man ja diese Redewendung. Und dass ich froh bin, dass sich das jetzt etwas geändert hat, weil ich einfach merke, nicht nur im Beruf, sondern auch privat, dass das so ein Fehler war, dass ich das früher gemacht habe. Aber jetzt auch diese Reflexion darüber nachzudenken, zu wissen, okay, das hat vielleicht bei einigen nicht nur Positives hervorgerufen, sondern auch negative Aspekte, dass man weiß, okay, diese Empathie, weil ich bin eigentlich sehr, sehr empathisch für Menschen, dass man einfach das so in vielen Aspekten einfach so verinnerlicht und auch umsetzt. Und nur weil ich jetzt vielleicht direkt etwas sagen möchte, heißt es nicht, dass der andere genau diese, meine Intention, die ich vielleicht innerlich führe, dafür auch empfindet. Weil man dann vielleicht nur die Wörter hört und sagt, okay, wie hat sie das jetzt gemeint? Und für mich ist es abgehakt und ciao, Kakao.
Und beim anderen arbeitet es dann noch weiter.
Genau.
Ne?
Und dass das einfach wichtig ist, zu überlegen, wie kann das bei jemandem ankommen? Wie fühlt derjenige sich? Weil ich das auch merke, dass das zum Beispiel ganz wichtig ist jetzt mit den Kindern. Nicht nur, wie ich mit den Kindern umgehe, sondern auch, wie die Kinder miteinander umgehen. Und dass wir ganz oft darüber sprechen, was kann dann das bedeuten, wenn du das demjenigen sagst? Was kann das in dem anderen auslösen? Positive, negative Gefühle. Wie würdest du dich fühlen, würde dir sowas gesagt werden? Was für einen Kontext bräuchtest du?
Okay.
Kommunikationskanäle.
Sind wir bei Persönlichkeitsentwicklung?
Eben, total.
Ne?
Ja, es ist jetzt ein Appell, in dem ich das sage, oder es ist wirklich eine reine Information. Wie kommt das bei einem an? Und dass da immer so etwas mitschwingt, die Beziehung, das ist halt so wichtig. Und dass das einfach so ein Punkt ist, dass ich gemerkt habe, das ist richtig wichtig.
Schulz von Thun in der Grundschule, eben. Unfassbar.
Ah, das war mein Prüfungsthema.
Ist das so?
Ja.
Habe ich nicht gemerkt.
Nein, gar nicht. Und ist auch noch hängen geblieben.
Wir kommen schon fast zum Ende tatsächlich. Es war jetzt wieder, ja, 50 Minuten haben wir schon wieder geredet fast. Es wirkt einfach so, ne?
Wir sind so im Flow, das geht einfach, ja.
Vibe. Trotzdem am Ende die Frage nochmal an dich. Ist das Lehrerin-Dasein immer noch dein Traumjob?
Ja.
Oder geworden?
Geworden und ja. Kurz und knapp, genau. Ist nach wie vor. Es ist so lustig, weil man hat ja diese Spielerei, ne? Was würdest du gerne, was wärst du gerne? Wärst du keine,
die nächste Frage gewesen, aber ja. Ja.
Ganz oft mit Freunden, alten Freunden von früher aus der Schule, neue Freunde.
Du meintest ja, Journalismus würde dich noch reizen.
Genau, es gab ja diesen kurzen Weg, während meines Studiums beim Radio gearbeitet zu haben.
Okay.
Genau, und das war richtig toll. Ich habe es geliebt mit den Künstlern. Ich war auf vielen Konzerten.
Das wäre noch was, was dich heute auch noch reizen
würde.
Genau,
das nach wie vor. Aber ich merke einfach, wenn man dann auch wieder so reflektiert zurückguckt, dass das für kurze Zeit total toll ist. Und dass es aber auch ein anderes Leben ist. Wenn ich jetzt zurückdenke, auf wie vielen Konzerten ich war, ich durfte auf Festivals gehen, ich war bei den Künstlern mit im Studio und durfte auch, wenn ich nicht moderiert habe, aber zuhören und konnte irgendwie da so ein bisschen unterstützen. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. aber ich glaube für die Zeit. Einige Sachen vermisse ich heutzutage auf jeden Fall. Mhm. Die Zeit, auf Konzerte zu gehen.
Also als Künstler im Studio zu sitzen.
Genau, es ist so, dass man da einfach so denkt, oh, das war schon toll, zurückblickend, aber für die Zeit war das perfekt. Mhm. Damals, Mitte 20er, es war großartig, es war der beste Nebenjob überhaupt. Mhm. Ich hatte so viel Spaß. Es waren zwar irre Zeiten, zu denen man dann im Radio arbeiten muss, immer so die Frühschicht, ich sehe mich da immer noch und ich dachte mir, oh Gott.
Das heißt?
4:45 da sein.
Du hast gerade gesagt, du bist eigentlich Nachteule.
Ja, genau, das war ganz schwierig. Oh. Oh, ganz schwierig. Ich weiß noch, dass ich dann abends in der Uni irgendwie noch lange gesessen habe, Sachen geschrieben habe, Hausarbeiten. Und dann manchmal bis um eins. Oh. Ein paar Stunden später klingelte der Wecker und ich sah mich noch vor dem Studio sitzen. Die Moderatoren ganz frisch und ich sag, oh Gott.
4 Liter Kaffee.
Ja, genau, wo ist der Kaffee? Ich mache nochmal eine neue Kanne, weil ich die gleich alleine austrinke. Mhm. Genau, aber das war für die Zeit perfekt. Für damals war es genau richtig. Und das ist halt so, deswegen würde ich immer in diesem Stand bleiben, auf jeden Fall. Aber man entwickelt sich. Und für jetzt, für diesen Moment und auch für die zukünftigen Aspekte weiß ich, dass das genau der Beruf ist, in dem ich sein möchte. Und das ist halt auch, was ich den Freunden sage. Die erzählen so coole Sachen wie, oh, ich wollte ja schon immer mal Rockstar werden. Ja, glaube ich dir. Mach es, total cool. Und wenn man auch so spinnt, was könnte man noch so sein? Sage ich jedes Mal, ich werde Lehrerin. Ich bleibe bei dem Lehrerberuf.
Das ist doch schön.
Ja.
Liebe Steffi, vielen lieben Dank für deine Zeit, für den Einblick oder die Einblicke, die du uns in die Grundschule mitgegeben hast, mhm, und wie es ist, so Lehrerin zu sein. Und euch vielen Dank fürs Zuhören für diese Woche und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Job oder Flop.
Danke. Ciao. Ciao, ciao.